Ich habe eben beim Singen des Liedes gemerkt, eigentlich versprechen wir es dem Herrn schon mit diesem Liedtext. Wir sehen auf dich, wir hören auf dich, wir warten auf dich. Wir dürfen ihn jetzt aber auch bitten, dass er uns hilft beim Hören, beim Sehen, beim Warten. Dann beten wir jetzt. Und wir danken dir, lieber Herr, dass du weißt, dass es manchmal so andere Dinge gibt, die uns am Hören hindern wollen, am Sehen hindern wollen, am Sehen auf dich und auch manchmal wichtiger sind als das dir entgegenleben. Wir danken dir, Herr, dass wir jetzt für diese Stunde bitten dürfen, hilf uns beim Hören, hilf uns wegzulegen, was uns hindern will, hilf uns, dich zu sehen, Herr, in deiner ganzen Größe, deiner ganzen Treue und Liebe. Wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, dass du jetzt deinen Segen darauf legst und jeden von uns durch dieses Wort segnen möchtest. Danke. Amen. Ich nenne am Anfang einen Text, um den es aber dann erst im dritten Teil geht. Ich sage noch nicht, wo er in unserer Bibel zu finden ist, aber er soll nun einfach am Anfang stehen. Und am Schluss merken Sie vielleicht, warum mir das wichtig war, ihn an den Anfang zu stellen. Er heißt so: Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft. Er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über die Höhen führen. Ehe wir dann an diesen Text wirklich kommen, gegen Ende unserer Stunde, gehen wir in einem ersten und zweiten Teil einen Weg, der wichtig ist, um die Kostbarkeit dieser Worte, die ich eben gelesen habe, zu erkennen und uns daran zu freuen. Und nun heißt mein erster Leitsatz, also eine erste Überschrift über einen ersten Teil: Kein Grund zur Freude. Kennen Sie das? Scheinbar nichts zum Freuen. Aber nun frage ich noch nach etwas anderem. Nach jemand frage ich jetzt. Kennen Sie einen Mann, der Habakuk heißt? Also aus Ihrer Familie, gibt es da einen Habakuk? Oder in Ihrer Verwandtschaft oder in Ihrem Bekanntenkreis? Ich glaube, weniger. Wenn es aber in dieser Stunde jetzt um einen Mann geht, der diesen besonderen Namen hatte, dann kommt er wahrscheinlich in der Bibel vor. Schließlich ist ja jetzt Bibelstunde. Und Sie wissen vielleicht als Bibelkenner, wer Habakuk war, von dem es in der Bibel ein ganzes Buch, ein kleines zwar, aber ein Buch gibt. Und wo finden wir das? Und da ist mir etwas eingefallen, nicht weil ich es erst suchen musste. Ich wusste schon, wo es zu finden ist. Aber da ist mir etwas eingefallen, was Sie vielleicht auch einmal gelernt haben. Einen ganz hilfreichen Vers. Jetzt sage ich diesen Vers. Und wer ihn kennt, kann ihn ja mitsprechen. Und ich glaube, das gilt ohne Mundschutz. Denn Sie sind so weit auseinander und singen ist nochmal was anderes als sagen. Also, in des alten Bundes Schriften, merke in der ersten Stelle, Mose, Josua und Richter, Rut und zwei von Samuel, zwei der Könige, Chronik, Esra, Nehemia, Esther mit, Hiob, Psalter, dann die Sprüche, Prediger und Hohes Lied, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, dann Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jonas, Fehl, Micha, welchem Nachum folget, Habakuk, Zephania, nebst Haggai, Zacharia und zuletzt Malachia. Also die Namen und die Reihe des Neuen Testamentes brauchen wir jetzt nicht mehr aufzuzählen, denn wir haben ihn ja gefunden, den Habakuk. Bei den Propheten, bei den sogenannten kleinen Propheten, ist er zu finden. Und damit wollen wir uns in dieser Stunde beschäftigen. Nun verstehen Sie es vielleicht, dass ich nicht den ganzen Text, alle drei Kapitel lesen kann. Aber vielleicht gelingt mir doch der rote Faden. Habakuk selber wird in diesem Buch gar nicht vorgestellt. Wir wissen wenig von ihm. Wir wissen nur dieses, dass er als Prophet im Zweistämmereich Israels war, in Juda. Übrigens, zu seiner Zeit, zu seiner Prophetenzeit, gab es das Zehnstämmereich, das Nordreich, schon gar nicht mehr. Die Assyrer hatten im Jahr 724 vor Christus ganz gründliche Arbeit gemacht und nach viel Zerstörung die Menschen des 10-Stämmereiches weggeführt. Hier könnte man nun fragen, hat Gott so etwas zugelassen? Wirklich zugelassen? Lässt er so etwas zu bei seinem erwählten Volk? Er hat es nicht nur zugelassen, er hat es so gewollt. Denn es war Gottes Gericht über Israel, über das 10-Stämmereich, über das Nordreich. Weil sie zwar immer noch sein Volk waren, sein Erwähltes, aber das gar nicht mehr leben wollten. Wohlgemerkt, ich sage nicht, dass sie es nicht mehr sein wollten. Darauf waren sie sogar stolz, Gottes erwähltes Volk zu sein. Aber sie wollten das nicht mehr leben, was sie waren, wozu sie erwählt und berufen waren. Viel lieber lebten sie mit den fremden Göttern als mit ihrem Gott. Und hier will ich einfügen, dass diese Tatsache bei meiner Vorbereitung für heute Nachmittag zu einer ganz persönlichen Frage an mich geworden ist, die ich aber jetzt auch weitergeben will an Sie. Und das darf ich, nachdem ich dem Herrn meine Antwort darauf gegeben habe. Ich sagte eben, die Israeliten waren immer noch Gottes Volk, aber sie wollten nicht mehr so leben. So viel anderes ist wichtiger geworden. Haben Sie meine Frage schon herausgehört? Leben wir, was wir sind, nämlich Gottes Kinder? Was es bedeutet, erfahren wir im Wort Gottes. Ein schlimmes Gericht war also dann über das 10-Stämmereich gekommen, vordergründig durch die Assyrer. Aber es war Gottes Gericht, durch Propheten schon lange vorher angekündigt. Und wie gut könnte man uns sagen, dass dieses Schreckliche nicht auch in Juda geschehen ist, also im Zweistimmereich, im Südreich. Scheinbar waren sie besser. Aber hier habe ich ein dickes Fragezeichen dahinter gemacht. Und damit sind wir schon mitten im Geschehen zur Zeit Habakuks, den man auch einen Lastenträger nennen kann. Was hatte er für Lasten zu tragen? Diese vor allem, dass es in Juda, dem Südreich Israel, auch nicht viel besser war als im Nordreich. Wir sind bei der Beschäftigung mit Habakuk ungefähr in der Zeit um 630 vor Christus. Lange Zeit hatten also die Assyrer viel Macht ausgeübt. Sie waren eine Weltmacht gewesen. Kein Volk war damals stärker als das Volk der Assyrer. Wie sie dann doch von dieser Position vertrieben wurden und von wem? Von den Babyloniern, die auch Chaldäer genannt wurden. Die Last des Habakuk wird deutlich in den Versen 1 und 2 im ersten Kapitel. Das lese ich Ihnen. Herr, wie lange soll ich zu dir schreien und du willst nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen und du willst nicht helfen? Warum siehst du dem Jammer zu? Herr, ist es dir egal, wie es bei uns zugeht? Herr, wie lange? Warum? Ja, wie ist es denn zugegangen in Juda? Warum hat Habakuk so gebetet? Es war viel Böses, es war viel Sünde, auch in Juda. Und wo war nun Gott? Warum handelte er nicht? Wie lange schaut er dem zu? Solches Fragen finden wir im Wort Gottes an manchen Stellen. Da ist mir aufgefallen in Psalm 13, der hat ja nur 6 Verse. Da heißt es 4-mal, Herr, wie lange noch? Wir haben vielleicht auch schon so gefragt, Herr, wie lange noch lässt du das zu? Oder auch ganz persönlich, Herr, wie lange diese Krankheitszeit, dieses Leiden? Herr, wie lange diese Not? Wie lange Corona? Wo ist nun Gott? Ist es ihm egal? Diese Fragen haben auch oder gerade fromme Menschen. Das ist dann Anfechtung pur und das war Habakuks Anfechtung. Aber nein, es war Gott nicht egal. Er hat dann geredet. Aber was Gott sagte, war noch einmal sehr hart und es legte eine weitere Last auf Habakuk. Da hat er doch erfahren, dass Gott das Gericht auch über Juda schon geplant hat. Er hat erfahren, dass das ein Gericht wird, das sehr erschrecken kann, wenn man schon davon hört. Da lese ich in Kapitel 1, die Verse 5 bis 7. Gott sagte: Schaut hin unter die Heiden, seht und verwundert euch, denn ich will etwas tun zu euren Zeiten, was ihr nicht glauben werdet, wenn man davon sagen wird. Denn siehe, ich will die Chaldäer erwecken, ein grimmiges und schnelles Volk, das hinziehen wird, um Wohnstätten einzunehmen, die ihm nicht gehören. Grausam und schrecklich ist es. Es gebietet, wie es will. Also nun hatten die Babylonier, die Chaldäer, die Macht. Und in den folgenden Versen, ich habe jetzt bis Vers 7 gelesen, schildert Gott dann das schreckliche Vorgehen der Chaldäer. Und nun wurde Habakuks Anfechtung noch größer. Herr, wie kannst du diesem Räubervolk, diesem Gottlosen, lieferst du dein Volk aus? Nicht nur zulassen würde Gott, dass die Babylonier kommen würden, um Juda zu zerstören, nein, Gott wird sie geradezu rufen und beauftragen. Das war schockierend für Habakuk, dass Gott ein total gottloses Volk benutzen würde, um sein erwähltes Volk zu bestrafen. Man wusste, eigentlich kann man die Chaldäer nicht aufhalten auf ihren Kriegszügen, niemand. Aber Gott konnte es doch. Aber er würde das Gegenteil tun, er würde sie nicht aufhalten, er würde sie benutzen gegen Juda, gegen sein Volk. Herr, warum? Habakuk wusste eigentlich, warum. Gott musste richten. Sein Volk hatte unendlich viel Langmut Gottes erlebt. Viele Propheten vor Habakuk hatten im Auftrag Gottes zur Umkehr gerufen. Nun würde das Gericht kommen. Aber durch solch ein Volk, das Gott gebrauchen würde, das war für Habakuk ganz schwer. Und er bittet dann: Aber Herr, lass uns nicht sterben. Lass uns nicht ausgelöscht werden, so wie die Chaldäer das normalerweise tun. Da bleibt nichts mehr. Also lass es danach weitergehen mit deinem Volk. Habakuk war in großer Not und sehr angefochten. Ich denke, Anfechtung ist uns Christen nicht fremd. Vielleicht hilft es manchem unter uns, manchem Angefochtenen, wenn ich nun einige Strophen lese aus einem Lied, wo es um die Angefochtenen geht, aber auch um die Hilfe. Wir singen also heute eins weniger, weil das besser ist zur Corona-Zeit. Gott will's machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. Mitten in der Anfechtung so etwas hören zu dürfen, so etwas wissen zu dürfen, lass die Wellen höher schwellen, wenn du nur bei Jesus bist. Glaub nur feste, dass das Beste über dir beschlossen sei. Wenn dein Wille nur ist stille, wirst du von dem Kummer frei. Wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilf mit Macht herein. Und dein Grämen zu beschämen, wird es unversehens sein. Amen, Amen. In dem Namen Jesu, meines Jesu, halt ich still. Es geschehe und ergehe, wie und wann und was er will. Für angefochtene Leute. Und Habakuk, wie hat er nun weitergemacht in seiner großen Anfechtung, mit seiner großen Angst, mit seinem großen Nichtverstehen? Ich komme zum zweiten Teil mit dem Leitgedanken und dennoch ein Dennoch. Das erste war kein Grund zur Freude, schlimm. Schlimm war es für den Habakuk. Und das zweite nun und dennoch ein Dennoch. Das fand ich bei ihm. Und nicht nur gesprochen, sondern auch gelebt. Da lese ich den ersten Vers im zweiten Kapitel. Da sagt er: Hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm und schaue und sehe zu, was er mir sagen und antworten werde. Er, der Herr. Habakuk hätte in seiner großen Not, zu der auch noch die Angst vor dem kommenden Gericht gehörte, aufgeben können. Aufgeben den Glauben, aufgeben den Dienst. Denn es war ihm so schwer, was Gott vorhatte. Aber Habakuk gibt nicht auf, sondern er steigt hinauf. Ob es wirklich ein Turm war, weiß man nicht mehr so genau. Aber was deutlich wird, er wollte still werden vor Gott. Er musste das nun tun, das war nun dran. Das Warten auf Gott. Da ist Habakuk ins Heiligtum gegangen. Dafür hat er sich entschieden. Und vielleicht wundern Sie sich, warum ich es so nenne. Er nennt es nicht so im Text. Aber vielleicht wissen Sie es auch schon, warum ich es so nenne. Sein Entschluss und dessen Ausführung hat mich an einen anderen Mann der Bibel erinnert, der seinen Gott auch nicht mehr verstanden hat und dann aber nicht aufgab, sondern auch wusste, was dran war. Der sagte, ich ging in das Heiligtum Gottes. Wissen Sie, was war?
Asaph.
War der Asaph, ja. Asaph war sehr angefochten, auch. Er war sehr angefochten, weil es den Gottlosen in seiner Umgebung so gut gegangen ist. Ihm aber, einem frommen Mann, ging es sehr schlecht. Meine Plage ist alle Morgen da, sagt er. Ich wäre fast gestrauchelt, mein Tritt wäre beinahe geglitten. Ich denke, da hätte Habakuk eingestimmt, wenn er um diesen Psalm gewusst hätte. Das heißt, Asaph konnte keine gewissen Glaubensschritte mehr tun. Gestrauchelt, fast ausgerutscht, fast geglitten. Keine gewissen Glaubensschritte mehr. Kennen wir solche Zeiten, in denen das, was so gewiss war bisher, sehr ungewiss wurde. Wie gut, dass Asaph dann diesen Entschluss fasste, ein Dennoch zu sagen und es umzusetzen, und ich ging in das Heiligtum Gottes. Man könnte es auch so sagen, ich gehe trotzdem, ich gehe dennoch weiter auf dem Glaubensweg. Ich gebe nicht auf. In der Stille wollte Asaph auf Gott hören, und so hatte es auch Habakuk nun vor. Wir wissen aus Psalm 73, dass Gott dann mit Asaph geredet hat. Aus dem seufzenden Asaph ist ein Singender geworden. Aus dem klagenden Mann ein froher Mann. Aus dem Mann mit vielen Fragen ist ein Mann mit Gewissheiten geworden, weil er mit Gott geredet und an Gottes Reden auch verstanden hat. Diese Veränderungen, die ich gerade aufgezählt habe, die finden wir in den Versen 23 bis 28 im Psalm 73. Aber, das müssen wir auch bedenken, Asaphs Plage war nicht weg, als er wieder aus dem Heiligtum kam, als er die Stille verließ. Die Gottlosen waren nicht anders geworden. Das wusste Asaph und darum das dennoch. Also obwohl es so ist, wie es ist. Und weiter so sein wird. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Alles war wie vorher, nur Asaph nicht. Seine Blickrichtung hatte sich verändert und er sah wieder ganz neu seinen großen Reichtum, der ihm gehörte, weil er dem Herrn gehörte und ihm auch wieder ganz neu gehören wollte. Da habe ich mich gefragt und ich frage auch Sie, fehlt das manches Mal bei mir, bei uns, dass wir unserem Herrn die Gelegenheit geben, mit uns zu reden und unsere Sicht zu verändern oder von ihm verändern zu lassen? Fehlt das manchmal? Schon der Entschluss, sowohl bei Asaph als auch bei Habakuk in die Stille zu gehen, und auf das Reden des Herrn zu warten, ist ein Dennoch, obwohl. Es ist das Gegenteil vom Aufgeben. Obwohl mir eher zum Aufgeben ist, weil alles sehr schwer, so schwer erscheint, obwohl ich gar nichts mehr verstehe, dennoch will ich warten auf das Reden des Herrn zu mir. Habakuk wollte es tun. Und nachdem er sein Herz vor Gott ausgeschüttet hatte, wurde Raum in seinem Herzen für das, was Gott ihm nun sagen wollte. Und das habe ich mir hier auch noch dazu geschrieben, auch für uns, für mich. Durch das Ausschütten unseres Herzens wird neuer Raum für das Reden des Herrn zu uns. Gott hat geredet mit Habakuk, freilich anders als Habakuk es vielleicht erwartet hat. Er bekam als erstes, das finden wir im zweiten Kapitel, 3 Anweisungen von seinem Herrn. Vers 2, schreibe auf, was er jetzt erlebt hat und noch erleben wird, was er auch gehört hat. Das darf nicht verloren gehen, es darf nicht vergessen werden. Eine zweite Anweisung, Vers 3, vertraue auf Gottes Wort, Habakuk. Das ist die zweite Anweisung. Bleib dran, lebe deinen Glauben. Die Babylonier glaubten ja nicht an Gott und außer ihnen viele andere auch nicht. Und das ist ja auch heute so. Über sie spricht Gott in dem zweiten Kapitel von Habakuk ein sechsfaches Wehe. Er spricht da Dinge an, die er verurteilen muss. Und da wird aufgezählt in diesen jedes Mal zu einem Wehe: Ehrgeiz, Habsucht, Ausbeutung von Menschen, Trunkenheit, Gewalt und Götzenverehrung. Und das gibt es wahrlich alles auch in unserer Zeit. Aber ich denke, diese genannten Dinge, von Gott genannt und mit einem Wehe belegt, stehen hier stellvertretend für alle Sünde. Aber Gott hatte dann auch noch drei wunderbare Zusagen für Habakuk. Und jetzt müssen wir ihn gar nicht beneiden, weil er solche Zusagen vom lebendigen Gott bekommen hat. Denn diese Zusagen gelten ganz gewiss auch für uns. Da lesen wir in Vers 4 im zweiten Kapitel: Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Ein kleines Beispiel dafür. Ein Geschäftsmann hatte große Sorgen. Seine Existenz war ernstlich gefährdet. Er hat Grund zur Klage, er hat sogar Grund zum Aufgeben. Und was sagt dieser Mann? Ich bin drin, mitten im Elend, aber ich sehe hindurch. Und das gibt mir die Kraft zum Ausharren. Was meint er denn mit dem Hindurchsehen? Er hat mit dem Herrn und mit seinem Wort gelebt. Er hat im Wort Gottes gelesen. Und er hat geglaubt. Das hat ihm den Durchblick gegeben, den Ausblick mitten in seinem Elend. Er musste nicht nur sein Elend sehen, er hat mehr gesehen. Er lebte glaubend. Und wie leben wir in schweren Situationen? Es gibt sie, das wissen wir. Mancher von uns ist vielleicht gerade mittendrin. Wie leben wir mitten im Elend? Die zweite Zusage Gottes ist in Vers 14 zu finden: Die Erde wird voll werden von Erkenntnis der Ehre des Herrn. Da wird Habakuk und allen Glaubenden, und wir gehören dazu, zugesagt, dass die Welt, in der jetzt so viel Gottlosigkeit ist, einmal sichtbar von der Herrlichkeit des Herrn erfüllt sein wird. Um diese Herrlichkeit wissen wir, die Glaubenden, jetzt schon und können darum mit Gottes Größe rechnen. In den großen und kleinen Dingen. Ich weiß nicht, ob Sie es auch kennen, aber wir haben früher gesungen mit Begeisterung: Ich habe einen herrlichen König, ihn einzig erkenne ich an. Ich will keinen anderen auf Erden. Also ein herrlicher König dürfen wir als Glaubende heute schon wissen. Als dritte Zusage wird dem Glaubenden damals und dem Glaubenden zu allen Zeiten Gottes Herrschaft genannt. Vers 20. Er regiert jetzt schon. Gott hat die ganze Welt in seiner Hand. Was haben wir das in den Kindergruppen mit den Kindern gesungen? Er ist der Herr aller Herren, auch heute. Er ist Herr über allen, die scheinbar so viel Macht haben. Und da heißt es in diesem Vers 20, der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei stille vor ihm, alle Welt. Er ist der Herr. Und einmal wird es offenbar werden. Und die Mächtigen dieser Welt, und obwohl es gar nicht so aussieht, sage ich so, die Mächtigen dieser Welt dürfen nicht weitergehen, als Gott sie gehen lässt. Auch die Babylonier damals nicht. Und das klingt dann im Habakuk-Buch auch noch an, dass sie nicht die Freunde von Gott wurden, sondern dass Gott sie später auch noch gerichtet hat. Waren wir es besagt, wir sollten nie in Frage stellen, was Gott tut. Auch nicht in unserem persönlichen Leben. Da sagt uns Psalm 46, Vers 11 dazu: Erkennt, dass ich Gott bin. Wir wollen Gott Gott sein lassen, sagt er dann, vielleicht wieder ganz neu. Ich habe einen herrlichen König. Merken wir, dass Habakuk beschenkt worden ist, dass sein Warten und Hinhören auf seinem Turm sich gelohnt hat? Er bekam, so wie Asaf, die andere Blickrichtung. Er hat nun durchgesehen, wie dieser Geschäftsmann, der mitten im Elend war. Durch die drei Zusagen seines Gottes ist nun auch bei Habakuk aus einem traurigen, sorgenden sehr erschrockenen und fragenden Menschen ein Anbetender, ein Betender geworden. Das finden wir in den letzten Versen des dritten Kapitels, um die es jetzt dann geht. Am Anfang habe ich sie schon gelesen. Noch einmal weise ich darauf hin, dass sich an der Situation für Habakuk eigentlich nichts geändert hat. Das Gericht würde kommen. Das alles konnte viel Angst machen, machte viel Angst. Aber bei Habakuk hat sich viel verändert. Er lebte jetzt von dem, was Gott sagte und nicht mehr von dem, was ihm so Angst machte, was er so vor Augen hatte, das würde kommen. Nun sage ich da noch etwas Persönliches, kennen Sie das auch? Ich habe schon manches Mal erlebt und auch erzählt. Große Not und Unruhe durch eine Situation, die mir Angst machte und Sorgen bereitete. Und dann ist wieder Frieden eingekehrt in meinem Herzen. Nicht, weil sich die Situation verändert hat. Nicht, weil der Grund meiner Sorge verschwunden ist. Nein, aber ich habe mit dem Herrn darüber geredet. Ich habe versucht, es an ihn abzugeben und wurde dann auch wieder aufnahmefähig für das, was er dazu sagen wollte. Er hat mich an seine Zusagen erinnert und es wurde still in mir. Das lässt sich eigentlich gar nicht erklären, man kann sich dann nur wundern über die Stille, die eingekehrt ist. Das lässt sich eigentlich nicht erklären, aber man kann es erleben. Man kann es mitten im Elend erleben. Dass Habakuk nun von den Zusagen seines Gottes leben wollte, das erfahren wir in Kapitel 3. Er hätte ganz bestimmt mit Philipp Spitta gesagt, er hat's gesagt und darauf wagt, mein Herz ist nun froh und unverzagt und lässt sich gar nicht grauen. Aus Verheißungen unseres Herrn ist durch Hans-Joachim Eckstein das Lied entstanden, das wir jetzt singen, Gott sei mit dir. Sie sehen es an der Leinwand. Ich komme zum dritten Teil und zum dritten Kapitel aus dem Buch Habakuk. Und dennoch viel Grund zur Freude. Erinnern Sie sich an den ersten Leitgedanken, kein Grund zur Freude. Und an den zweiten, dennoch ein Dennoch. Aus dem Erleben, aus dem, was Habakuk gehört und verstanden hat, ist dann ein Gebet geworden. Und über dieses dritte Kapitel kann man wirklich schreiben, und dennoch viel Grund zur Freude. Mit dem Gebet und mit dem Hinweis auf sein Gebet beginnt auch dieses dritte Kapitel. Dies ist das Gebet des Propheten Habakuk. Freilich, zuerst ist es noch ein Klagelied über das, was Gott vorhat, über das, was kommen würde. Es ist zum Klagen und wir dürfen klagen. Aber dass Habakuk ganz neu die Größe seines Gottes geahnt hat, gesehen hat, wird danach deutlich. Ich habe, Herr, dein Werk gesehen, sagt er in diesem Gebet. Habakuk kann nun Gottes Plan zustimmen. Aber er bittet auch, dass Gott im Gericht barmherzig ist. Und das alles ist nur möglich für Habakuk, nachdem er viel gekämpft hat. Wissen Sie etwas vom Kampf des Glaubens? Wir sind in der Kampfbahn des Glaubens, das hat Gottes Wort sehr deutlich gesagt. Manchmal besteht auch unser Kampf darin, dass wir einfach nicht verstehen können, warum Gott so handelt, wie er handelt oder nicht handelt. Dann geht es uns ums bedingungslose Vertrauen und ums Dranbleiben. Das ist Kampf. Wir können nicht erwarten, dass Gott nach unseren Vorstellungen handelt. Das hätten wir manchmal gern. So müssen wir manchmal mit unbeantworteten Fragen leben und mit manchem nicht verstehen. Aber der Glaube will Gott Gott sein lassen. Der Pfarrer und Schriftsteller Otto Funke berichtet in seiner Autobiografie, also im Bericht über sein eigenes Leben, von viel Leid in seinem Leben. Und dabei zitiert er Johannes Gosner. Und der sagte, auf den lieben Gott kann man sich ein für alle Mal nicht verlassen. Haben Sie recht gehört? Habe ich es recht aufgeschrieben? Jawohl. Auf den lieben Gott kann man sich ein für alle Mal nicht verlassen. Aber wie ist das zu verstehen? Die Treue und Verlässlichkeit Gottes ist für uns nicht durchschaubar. Also, dass wir immer gleich alles verstehen, fast schon im Voraus wissen, wie Gott es macht, sondern nur durchglaubbar. So sagt es Gosner. Durchglaubbar. Also, das sind dann die Kämpfe. Ich will es jetzt glauben. Vieles bleibt uns verborgen, auch unverständlich. Und dann ist dieses dennoch Vertrauen gefragt. Und die Gewissheit, Gott wird es machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. Hier nochmal eine Frage an uns persönlich, und ich stelle solche Fragen nur, wenn ich sie mir vorher selber gestellt habe. Haben wir es für uns vor ihm schon einmal geklärt, dass Gott nach seinem Willen uns führen darf? Wollen wir das? Wir singen es vielleicht manchmal in einem Lied, so mit anderen zusammen, voller Freude. Wollen wir das? Wir dürfen Gott unsere Bitten sagen. Wir wollen aber nicht vergessen, dass sein Weg der göttlich gute Weg mit uns ist. Darum, dein Wille, Herr, soll geschehen in meinem Leben, nicht mein Wille. Das ist manchmal auch Kampf, in bestimmten Situationen dahin zu kommen und das zu sprechen. Habakuk bittet für sein Volk, und der Herr war ja dann auch barmherzig im Gericht. Jetzt schauen wir mal nach vorne, ganz kurz. Das Volk durfte nicht ausgelöscht werden, als die Babylonier kamen und so viel Not anrichteten und abschleppten nach Babylonien. Das Volk durfte aber nicht ausgelöscht werden von den Babyloniern. Und wer nach 70 Jahren der Gefangenschaft noch lebte, der durfte ja heimkehren nach Israel. Also, Habakuk hat auch um die Barmherzigkeit Gottes im Gericht gebetet. Wir dürfen bitten, dürfen ihm alles sagen. In Habakuks Gebet in Kapitel 3 entdecken wir, dass er viel nachgedacht hat über den Herrn, sein Wort, seine Größe. Das finden wir in den Versen 3 bis 15, ich lese sie nicht. Da beschreibt Habakuk seinen Gott, damit ja auch unseren Gott, was Habakuk innerlich auf eine Höhe führte, also herausholte aus der Tiefe, war seine Erkenntnis der Größe Gottes und sein Entschluss, ihm dennoch zu vertrauen. Und dann gibt es eben noch den besonderen, den kostbaren letzten Abschnitt in Kapitel 3. Ich habe vorhin 18 und 19 genannt, gleich zum Anfang, jetzt lese ich Vers 16 dazu. Da sagt Habakuk, weil ich solches höre, also was Gott vorhat, das Gericht kommt, und was für ein Gericht und was für ein Volk das kommen wird, weil ich solches höre, bebt mein Leib, meine Lippen zittern vom Geschrei, Fäulnis fährt in meine Gebeine und meine Knie beben. Und jetzt aber ich will harren auf die Zeit der Trübsal, dass ich heraufziehe über das Volk, das uns angreift. Dass ihn die Größe Gottes, die Souveränität, in der Gott handelt, zuerst schwach gemacht hat, erfahren wir hier. Es ist so, wie wir es bei Habakuk sehen, es ist nicht nur ein erfreuliches Erleben, Gott intensiver kennenzulernen. Habakuk spricht, dass er erschrocken ist, aber dann überwiegt die große Bereicherung, dass er Gott besser kennengelernt hat und mit einer neuen Sicht leben darf. Das ist also wie sozusagen ein Preis, den wir manchmal dafür bezahlen müssen, wenn wir sagen, Herr, ich möchte mehr von dir erkennen, mehr dich kennenlernen, dass wir auch manchmal erschrecken über ihn, über seine Größe, über seine Allmacht, über das, was er vorhat. Auch wenn es so wird, wie Habakuk dann in Vers 17 beschreibt, da beschreibt er eine Zeit lang, also in dieser Zeit des Krieges und des Verschlepptseins, eine Zeit lang wird alles trostlos sein im Land, nichts wächst und blüht. Und dann trotzdem, das ist Vers 17, diese Beschreibung, und trotzdem dann ab Vers 18 dieses wunderbare Glaubensbekenntnis. Habakuk sagt zu seinem Gott, dass er ihm vertraut. Und schon im Vers 16 kam das kleine Wort aber. Im Erschrockensein. Aber ich will harren auf die Zeit der Trübsal, die kommen wird. Also nicht so, dass es fast nicht erwarten kann, so nicht, aber er kann jetzt das anders sehen, weil er Gott jetzt anders sieht. Am Vorhaben Gottes hat sich nichts geändert. Das schlimme Gericht würde kommen. Und es kam 586, 585 vor Christus. Wenn Habakuk darauf schaute, dann merkte er, dass er Angst hatte. Wenn er aber nach oben schaute, dann sah er seinen Herrn. Und das war dann größer als alle Angst. Vor allem und in allem auf den Herrn schauen. Und immer wieder das Aber des Glaubens sagen und leben. Dieses kleine Aber des Glaubens ist sehr nah verwandt mit dem Dennoch. Ein kleines Wort mit viel Gewicht. Ich habe schon manches Mal davon gesprochen, auch hier in der Bibelstunde. Vers 18 sagt es Habakuk noch einmal: Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Er ist mein Gott und mein Heil. Also aber heißt, im Vergleich zu dem, was er davor gesagt hat, trotzdem, dennoch, lass doch die Aber nicht fehlen in unserem Glaubensleben. Auch wir haben diesen großen Gott, dem wir vertrauen können, wenn die Umstände auch sind, wie sie sind. In dem kleinen Wort aber ist ja so eine gute Nachricht enthalten. A, B, E, R. Alles bewältigt er rechtzeitig. A, B, E, R. Alles bewältigt er rechtzeitig. Gott will es machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. Und es gilt auch für unsere ganz persönlichen Dinge. Darum konnte Habakuk jetzt warten, weil er das wusste. Und wenn ich weiß, dass Gott am Werk ist, auch in meinen ganz persönlichen Dingen, in meinem persönlichen Leben, dann kann ich es und können Sie sich leisten, still zu werden und mich auf Gott zu verlassen. Ich aber will frohlocken in dem Herrn, weil ich mich bei ihm geborgen weiß. In manchen Übersetzungen ist in diesem letzten Vers, in Vers 18, das Wort frohlocken für die Freude. Das ist so ein wunderschönes Wort. Jubeln könnte man auch sagen. Jubeln, frohlocken kann Habakuk in seiner Situation, weil er neu begriffen hat, wer Gott ist. Es lohnt sich, dran zu bleiben und immer noch mehr wissen zu wollen, was ist das für ein Herr, dem ich mein Leben gegeben habe, mit dem ich lebe. Habakuks Entdeckungen können auch unsere werden, immer wieder neu. Auch diese: Der Herr ist meine Kraft, sagt er. Vers 19, im letzten Vers. Im Bild gesprochen konnte Habakuk darum über die Höhen gehen wie ein Hirsch. Es durfte ihn nichts festhalten, was ihn festhalten wollte. Höhen und Tiefen durften ihm nicht mehr Angst machen. Habakuk wählte als Vergleich den Hirsch, denn der ist trittsicher. Auch auf den höchsten Höhen. Flink ist er und er kann sehr hoch steigen. Im Liederbuch unseres Mutterhauses gibt es ein Lied zu Habakuk 3, Vers 18 und 19. Also zu diesen beiden Versen, die ich am Anfang schon genannt habe und jetzt eben wieder. Ich lese Ihnen jetzt erstmal den Text und danach, wenn ich dann Schluss gemacht habe, versuchen wir das Lied zu singen, auch wenn es vielleicht nicht sehr bekannt sein wird. Da heißt es: Mein Gott, ich frohlocke in dir und freue mich in deiner Kraft. Du hast über drohende Abgründe mir die rettende Brücke geschafft. Du machst mich den Hindinnen gleich, die furchtlos auf schwindelnden Höhen in ihrem dem Himmel so nahen Bereich auf sicheren Füßen hingehen. Die Tiefen erschrecken mich nicht. Ich schaue vertrauend empor und lachender, jubelnder Lobgesang bricht aus preisender Seele hervor. So ist es also. Wenn wir Abgründe, Tiefen sehen, das, was uns erschreckt und Angst macht, dann ist da schon eine Brücke für uns da. Sie ist immer da. Und das Betreten, also die Schritte des Vertrauens, ich schaue vertrauend empor, das ist unser Teil. Das ist dann das Gelebte dennoch. Tiefen sind da, sie erschrecken uns auch. Auch Habakuk ist erschrocken. Aber wie eher können wir dann von den Tiefen wegschauen und stattdessen vertrauend aufschauen, so heißt es im Lied. Und wir kommen ins Staunen. Mein Gott, ich frohlocke in dir. Ich habe Grund dazu und ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Ich möchte mal sagen, in Gott, meinem Heiland. denn du, Herr, bist meine Kraft. Amen. Jetzt singen wir das Lied. Sie werden es an der Leinwand sehen. Dann beten wir und danken dir über den Reichtum deines Wortes, Herr. Danke für das, was wir an Habakuk gesehen haben. Danke für das, was wir jetzt vielleicht auch mitnehmen können in unseren Alltag hinein, der so anders ist als der des Habakuk und doch nicht so ganz anders. Geht auch bei uns manches Mal durch Anfechtungen. Auch wir sind in den Kampf des Glaubens gestellt. Auch wir dürfen dieses Dennoch sprechen und damit diese Brücke betreten, die du gelegt hast, die du möglich gemacht hast. Danke, lieber Herr, du möchtest gerne, dass wir dich gerade auch im Elend, im Schweren besser kennenlernen, dass unsere Liebe zu dir größer wird und dass wir mehr und mehr deine Liebe und deine Treue erkennen und uns daran freuen und frohlocken, dass wir solch einen Herrn haben, der unsere Kraft ist und unser Heil. Danke dir, dass du jetzt mit uns gehst in diese Woche hinein, in den Alltag. Und jeder von uns weiß, was Alltag ist, aber danke, dass du auch ein Herr bist für den Alltag. Und mittendrin bist du da. Das hast du versprochen, damit dürfen wir leben. Danke, lieber Herr, wir wollen dir vertrauen, auch in all dem, was uns vielleicht im Blick auf die kommende Woche schon Sorgen macht. Danke, du gehst voran, du hast verheißen, du kennst den Weg schon ganz genau. Und wir können gar nichts Besseres tun und dürfen es tun, als nah mit dir zu leben. Danke, Herr, für diese Möglichkeit. Danke, Herr, für dieses Leben. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich darf Ihnen noch Gottes Segen zusprechen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Dann sage ich Ihnen auf Wiedersehen, wünsche Ihnen eine gute Woche, eine Woche mit diesem Herrn.